Markus 10, Vers 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen. Achte deinen Vater und deine Mutter. Meister, entgegnete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Zu seinen Jüngern sagte Jesus nun: Wie schwer ist es doch für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen? Er sah, wie entsetzt seine Jünger über diese Worte waren. Deshalb wiederholte er ganz nachdrücklich: Für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, in Gottes Reich kommen. Darüber erschraken die Jünger noch mehr und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Text hörst. Ich beobachte immer drei Reflexe, die da gleich reagieren. Und zwar einmal ein Reflex: Was ist das mit dem Nadelöhr? Und man stürzt sich auf diesen Vergleich, obwohl der ja eigentlich eher eine Nebensache in dem Text ist. So ein zweiter Reflex ist: Oh Mann, jetzt komme ich heute Morgen in den Gottesdienst, ich will was Ermutigendes für meinen Alltag hören und jetzt höre ich eine Geschichte von einem Versager. Also was soll ich mit dem Text anfangen? Und das dritte ist oft: Es graut mich ja eh nüt an, weil da ist ja von einem sehr reichen Mann die Rede, von einem Jüngling. Und ich möchte dir Mut machen, dass du jetzt einfach mal die Reflexe beiseite schiebst und dich auf den Text einlässt, weil ich glaube, dass der uns alle angeht. Im Vers 23 lesen wir: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Und ich habe mal wenig recherchiert über Menschen, die viel besitzen, und in Wikipedia habe ich Folgendes gefunden, und ich weiß, Wikipedia, glaube nur Wikipedia, was du auch selbst eingetragen hast, aber da steht zum Beispiel, dass unter den ersten reichsten Nationen wir als Schweizer sind. Also wenn man das Pro-Kopf-Vermögen nimmt, dann sind die Schweizer das zweitreichste Land der Erde. Also so viele reiche Menschen gibt nur noch mehr in Island. Eine andere Quelle, die Zeitschrift Kapital, habe ich nachgeschaut, nach den reichsten Ländern. Da wird die Schweiz auf dem vierten Rang gelistet, weil dort die schauen das Bruttoinlandsprodukt an. Und da liegt die Schweiz nach Island, Macau und Luxemburg, und danach kommt eigentlich dann Norwegen, Irland und Katar. Also auch da die Schweiz sehr weit vorne mit dabei. Das heißt, du gehörst wahrscheinlich zu einer der reichsten Menschen auf dieser Erde. Und deshalb bin ich überzeugt, geht der Text uns alle an und nicht irgendeinen jungen Mann damals. Und das Interessante ist dabei auch noch, das ist mir wichtig, es geht eigentlich nicht um Reichtum, sondern es geht eigentlich um Nachfolge. Das werden wir später noch feststellen. Wir haben den Bericht über die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling, und als der nachher weggeht, nutzt Jesus die Gelegenheit und hängt gerade ab Vers 23 so eine kleine Lehreinheit über Nachfolge an. Und als die Lehreinheit fertig ist, da kommt dann Petrus nochmal ab Vers 27, das haben wir jetzt nicht gelesen, und fragt nochmal über die Nachfolge. Ja, und ich habe alles verlassen und wie ist das mit mir und so. Also in dem Zusammenhang geht es im Kern um Nachfolge. Es geht um Nachfolge von jedem von uns. Und es geht auch noch darum, wie Jesus würdevoll mit Menschen umgeht. Das werde ich jetzt im Folgenden versuchen, noch ein bisschen deutlicher zu zeigen, wie Jesus diesen jungen Mann mit Würde behandelt. Also Jesus, bin ich das? Ist das mein Bart? Okay. Also, Jesus war unterwegs vom Norden des Landes in seiner Heimat Galiläa, Kapernaum, wo er gelebt hat, und ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist schon im Kanton, kann man sagen, Judäa angekommen, auf der Ostseite des Jordans, und geht jetzt nach Jerusalem. Er ist also auf dem Weg, seine Erlösung, seine Errettung für die Menschheit Wirklichkeit werden zu lassen. Und auf dem Weg hat er über Ehe und über Scheidung gelehrt. Da waren Schriftgelehrten, die ihn versucht haben, aufs Glatteis zu führen. Da hat er Kinder gesegnet und so weiter. Und in diesem Zusammenhang findet diese Begegnung mit dem reichen Jüngling, sogenannten reichen Jüngling, statt. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wichtig an der Stelle ist, dass es kein Pharisäer oder Schriftgelehrte, der jetzt versucht, mit irgendeiner taktischen Frage Jesus aufs Glatteis zu führen und ihn irgendwo in Widersprüche zu verwickeln, sondern ich glaube, das ist wirklich ein aufrichtig fragender Mensch, der von Jesus wirklich eine ehrliche Antwort möchte. Ich glaube, das ist ein Mann mit Anstand. Er spricht Jesus dementsprechend an als guter Meister. Er fällt sogar vor ihm auf die Knie. Das heißt, er erweist diesem Rabbi, diesem Lehrer, diesem besonderen Menschen Ehre. Ich glaube, der war gut erzogen gewesen und seine Frage, die er dann gestellt hat, ist wirklich absolut ernst gemeint. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Wahrscheinlich eine sehr klare Frage von einem Juden. Die Juden hatten damals die Tora, die fünf Bücher Mose, die Gesetze, an die sie sich halten mussten. Und wenn die nicht so richtig klar in dem Alltag anzuwenden waren, gab es noch den Talmud, der noch genau erklärt hat, wie sie sich in welcher Situation zu verhalten haben. Und für die Juden war klar, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich alles so tue, wie es dort in den Gesetzen steht, dann wird Gott auch Gefallen an mir haben. Das war im Prinzip ein Grundwissen, das damals jeder Jude hatte. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, an der David seinem Sohn ein Grundprinzip des Lebens beibringt. Und ihr werdet gleich merken, wie krass das auch unterstreicht. David sagt in 1. Könige 2, Vers 3, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott, aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, auf jeden Befehl, auf jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben ist. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Also das war klar, wenn du die Gesetze hältst, dann wird Gott mit dir sein und wird dir beistehen. Und ich nehme an, dass er irgendwo wahrscheinlich Jesus kennengelernt hat und wie viele andere wahrscheinlich begeistert auf ihn reagiert haben und gemerkt hat, da ist mehr. Und er redet davon dem Reich Gottes, bei dem man mit dabei sein kann. Und ich glaube, dass er wirklich aus diesem jüdischen Denken heraus dann den Gedanken hatte, also was muss ich tun? Wenn wir die Geschichte im Matthäus-Evangelium, die Parallelgeschichte lesen, dann steht dort sogar noch drin, dass er fragt, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also was muss ich handeln? Was kann ich tun? Und er hatte damals nicht verstanden, dass das ewige Leben eigentlich überhaupt nicht durch entsprechendes Handeln verteilt wird. Also wenn ich anständig lebe, wenn ich alles richtig mache, wenn ich mich an alle Vorschriften halte, wenn ich anständig bin, da ist kein Automatismus damit verbunden, dadurch bekomme ich das ewige Leben. Das hatte er damals nicht begriffen. Er hatte nicht begriffen, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, das Jesus jedem schenkt, ohne Vorleistung von irgendwelchen Taten. Nur wenn er als König anerkannt wird, als Herr anerkannt wird und sie das Leben dann nach Jesus ausrichten, es geschenkt bekommen. Das war für diesen Juden wohl überhaupt nicht klar. Und interessant finde ich jetzt, Jesus konfrontiert ihn nicht und hält den Finger drauf, was er falsch denkt, sondern er begibt sich auf die Ebene von ihm als Juden runter. Und er beginnt erstmal mit ihm über die Gesetze zu reden. Wir lesen, du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre dein Vater und deine Mutter. Das war Gesetzestext, den Jesus da zitiert. Und er antwortet dann, Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Also bingo, ich mache alles richtig. Ich habe alles gemacht, was notwendig ist. Und vielleicht klingt das in unseren Ohren arrogant, dass so jemand sagt, hey, ich bin fehlerlos, ich habe alles gemacht, genauso wie es drin steht. Aber man muss da wirklich berücksichtigen, die Juden setzen extrem viel Energie darauf, wirklich in allen Punkten sich korrekt zu verhalten, wirklich genau das Gesetz einzuhalten und das im Alltag auch umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass er das in einer gewissen Selbstverständlichkeit gesagt hat, jawohl, das mache ich alles. Und er hat nicht begriffen, dass das, was er tut, nicht reicht. Dass er sich eben das ewige Leben nicht durch sein Handeln verdienen kann, nicht durch seinen Anstand, durch seine Gewissenhaftigkeit. Also, du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen, dadurch, wie du lebst. Das hatte er damals noch nicht begriffen. Und jetzt kommen wir zu dem Schlüsselvers. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Das finde ich ist etwas ganz Schönes, das wir an der Stelle sehen. Jesus verurteilt ihn nicht, sondern Jesus sieht ihn an, gewinnt ihn lieb und redet weiter mit ihm. Jesus schaut ihn in Liebe an und er redet mit ihm. Und zum Glück schaut Jesus ihn in Liebe an. Zum Glück, finde ich, hat Jesus sich mir in seiner Liebe zugewandt, hat mich nicht weggestoßen als jemand, der sich nicht 100% korrekt verhält, sondern in seiner Liebe begegnet er mir und er arbeitet an mir. Ich bin in ihm ein wertvolles Geschöpf. Und so geht er mit diesem jungen Mann dort auch um. Und ich finde es schön, dass Jesus nicht auf Fehler schaut und erstmal den Finger auf die falschen Vorgehensweise von ihm legt, sondern dass er ihm zuerst mal mit Liebe begegnet. Ich möchte euch einen Vers lesen aus Markus 2, Vers 17, der auch deutlich zeigt, dass Jesus einen Fokus hat, gerade auf diejenigen, die noch nicht so weit sind. Da heißt es, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Also Jesus legt bewusst den Fokus auf Sünder und er nimmt sich ganz bewusst die Zeit für diejenigen, die eben noch nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Und ich finde die Art, wie Jesus mit diesem Mann umgeht, die darf uns auch im Umgang mit anderen inspirieren. Paul hat in der letzten Predigt mit der Frau am Brunnen vom einbeziehenden Gesprächsstil gesprochen. Und genau das macht Jesus an der Stelle auch wieder. Er spricht mit ihm, er begibt sich auf seine Ebene und er begegnet ihm in Liebe. Er wendet sich diesem, um in dem vorigen Bild zu bleiben, dem Kranken zu und hilft dem Kranken weiter. Da heißt sogar, er gewann ihn lieb. In der Geschichte von der Frau am Brunnen war noch nicht mal von dieser Liebe die Rede. Hier wird es noch krasser, noch deutlicher, direkt formuliert. Er gewann ihn lieb. Diesen, vielleicht in unseren Augen, reichen, arroganten Besserwisser, der scheinbar alles aus eigener Kraft kann. Jesus schaut nicht herab auf ihn, sondern Jesus gewinnt ihn lieb. Und begibt sich zu ihm. Liebe ist überhaupt seine Triebfeder. Das finde ich auch so etwas Schönes. Und der Vers, den kennt ihr wahrscheinlich alle, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also die Liebe von Jesus ist das, was ewiges Leben schafft, in jemand, der sich glaubend Jesus zuwendet. Und jetzt spricht er zu ihm. Und ich finde es auch an der Stelle schön, Jesu Liebe zeigt sich jetzt in ganz konkreten Taten. Er spricht mit ihm. Ich muss sagen, an der Stelle ist mir bewusst geworden, oftmals bin ich relativ feige. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich weiß, oh, jetzt tut sich eine schwierige Diskussion auf oder die sind ganz anderer Meinung oder die wollen nichts von meinem Glauben wissen. Ich stehe öfter mal in der Gefahr, mich eher wegzuducken und zu sagen, ja komm, jetzt keine große Geschichte und so. Anstatt wie Jesus, er stellt sich dem, er redet mit ihm. Er beginnt ihm konkret zu helfen. Er macht sich die Mühe und er sagt ihm dann, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und nicht, dass ihr das an der Stelle falsch versteht, das Geben des Geldes an die Armen bedeutet nicht, er kann sich quasi sein ewiges Leben jetzt doch durch Geld kaufen, sondern ich glaube, Jesus betont an der Stelle, dass Geld grundsätzlich nicht schlecht ist. Du kannst viel Gutes tun mit Geld. Du kannst das Geld den Armen geben. Du kannst Missionare unterstützen. Du kannst Sozialprojekte fördern. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich ziehe meinen Hut vor Bill Gates, wenn ich da von ihm höre. Ich staune immer, der sein ganzes Vermögen in eine Stiftung gesteckt hat und die Stiftung fördert verschiedene Sozialprojekte. Das ist eine fantastische Sache, was man mit Geld tun kann, aber du kannst dir das die Ewigkeit eben nicht erkaufen. Und an der Stelle geht's letztendlich nicht ums Geld, sondern es geht eigentlich um Nachfolge. Aber bei uns hängt das oftmals sehr stark an dieser Stelle am Geld. Jesus will nicht dein Geld, Jesus will dein Herz. Das ist an der Stelle wichtig. Ich habe mich selber ertappt. Ich habe an euch ein Foto von meiner Bibel. Als ich den Text gelesen habe, habe ich festgestellt, ich habe das schon mal unterstrichen und ich habe den Teil unterstrichen, geh hin und verkaufe und gib alles den Armen und so weiter. Das ist bei mir hängen geblieben irgendwie. Aber eigentlich ist das verkehrt, sondern es geht eigentlich und komm und folge mir nach. Das ist das, auf was es ankommt, auf die Nachfolge und auf das Wegräumen von all dem, was mich hindert, Gott ganz nachzufolgen. Ich blende nochmal zurück auf den Vers, den ich vorher gelesen habe, Johannes 3, 16, da heißt es, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also die Umkehr und das Glauben ist wichtig und nicht das Geld weggeben und das Geld den Armen geben. Ich glaube, es wäre unter der Würde dieses gebildeten Mannes gewesen, wenn er seine Berufung von Jesus am Geld hängen geblieben wäre. Und ich glaube, dass Jesus ihn anschaut als jemand Würdevolles und dass Jesus in ihm mehr sieht als jemand, der mit seinem Geld Gutes tun kann. Ich glaube, dass Jesus das Potenzial in ihm gesehen hat und dass er noch eine viel höhere Berufung für ihn hatte und ihn Mut machen will, in seine Würde reinzuwachsen und die Berufung anzunehmen und das, was ihn davon abhält, wegzulegen. Er versucht ihm, diesen Schritt deutlich aufzuzeigen, indem er ihn eben dazu auffordert. Was wäre aus diesem jungen Mann eventuell geworden? Vielleicht ein zweiter Paulus, der gebildet, gut das Gesetz kannte und entschlossen vorwärts gegangen ist. Vielleicht wäre ein zweiter Petrus draus geworden. Vielleicht ein anderer großer Verkündiger. Aber er ist leider am Geld hängen geblieben und das hat ihn daran gehindert, in seine Berufung zu wachsen. Und das Schwierige ist, in Vers 22 lesen wir dann, der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er geht tief betroffen weg. Das finde ich ist ein Hinweis darauf, er hat irgendwie gecheckt, wie schwerwiegend das ist, wie wichtig das ist. Und er hat es nicht geschafft. Er geht tief betroffen weg. Und ich denke mir, wenn ich mich so in ihn hineinversetze, er geht traurig weg. Was denkt er wohl drüber, über später, über diesen Moment, in dem er diese Berufung ausgeschlagen hat? Ich frage mich, ist er später wirklich glücklich geworden mit seinem Geld? Wird er vielleicht seiner verpassten Berufung später hinterherweinen? Ich weiß es nicht. Jesus nutzt an der Stelle die Gelegenheit und schiebt noch so eine kleine Lehreinheit für die Jünger nach. Die lesen wir ab Vers 23. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Also hier geht es um die grundsätzliche Herzenshaltung. Hier geht es um die Berufung. Hier geht es um Nachfolge, um das Gehorsamsein und das Unterwegssein mit Jesus. Und hier geht es nicht generell darum, dass Reichtum schlecht ist. Ich glaube eben, man kann mit Geld sehr viel Gutes tun. Ich glaube, dass so die landläufige Redensart, Geld verdirbt den Charakter, nicht stimmt. Ich glaube eher umgekehrt, kein Geld verdirbt den Charakter. Weil Menschen, die kein Geld haben, die drehen sich oftmals nur noch ums Geld und ums Geld und ums Geld. Ich glaube, dass das ein gutes Potenzial ist, dass Gott manchen Menschen in ganz besonderer Art und Weise anvertraut hat, dass sie einsetzen können. Aber Reichtum birgt einfach die Gefahr in sich, dass wir uns auf unsere eigene Sicherheit verlassen. So wie das jetzt bei diesem reichen Jüngling der Fall ist. Wir haben später die AHV, wir haben die BVG, wir haben die dritte Säule, wir haben, wenn es ganz schwieriger kommt, noch Ersatzleistungen, wir haben die Krankenversicherung, Rentenversicherung, Krankenhaustaggeldversicherung, Haftpflichtversicherung und alles Mögliche. Und wir wissen, wir haben es im Griff. Und Jesus geht bei dem Mann einfach an diesen Punkt. Baust du auf deine eigene Sicherheit, ich hab's im Griff, oder bringst du den Glauben und das Vertrauen auf und sagst, Gott, ich vertraue dir auch ohne doppelten Boden. Und ich gehe mit dir, auch wenn ich nicht weiß, wie es weiter aussehen wird. Und ich weiß, Schritte aus der Komfortzone rauszumachen, Schritte, die dazu führen, dass ich meine eigene Sicherheit loslasse, die fallen uns immer schwer. Und ich glaube, dass Jesus hier auch eine Ermutigung platzieren will, indem er uns vor Augen führt, auf was baue ich mein Leben? Auf was verlasse ich mich im Kern? Dann ist natürlich noch dieses Beispiel mit dem Nadelöhr, gell? Ich will mich da nicht drum herum drücken. Das ist natürlich immer ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich persönlich glaube, dass es so eine Art von jüdischem Humor ist, den Jesus da bringt. Vielleicht hat, als Jesus das gesagt hat mit dem Nadelöhr, liegen die Jünger irgendwie lachend auf dem Rücken, halten sich den Bauch und sagen, irgendwie. Aber wir als Westeuropäer, wir verstehen den Gag irgendwie nicht. Für uns kommt das irgendwie sehr schräg. Und ich glaube, so eine typische Art von jüdischem Humor ist zum Beispiel Übertreibungen. Wenn ihr in dem Psalm lest, wo es heißt, die Bäume klatscht in die Hände und so, da denken wir ja, hey, geht's eigentlich noch? Irgendwie Bäume, Hände klatschen und so, das ist... Das geht nicht, das passt nicht für unser Denken. Für die Juden war das klar, das war einfach Begeisterung und einfach ein übertriebener Ausdruck von Begeisterung. Ich könnte mir das vorstellen, dass das vielleicht so gemeint ist. Andere meinen vielleicht, das ist so ein kleines Tor in Jerusalem. Neben dem Haupttor gibt es noch ein kleines Tor und das hatte den Spitznamen Nadelöhr. Und wenn da ein Kamel durch wollte, dann musste das erstmal alle Last ablegen, musste auf die Knie und dann dadurch dieses kleine Tor robben. Und da gab es wirklich also ernstzunehmende Theologen. Thomas von Aquin war zum Beispiel jemand, der um 1200 rum das stark vertreten hat. Also das ist schon so ein Bild, du musst die Last ablegen, du musst auf die Knie, dich demütigen und so und dann durch dieses Tor durch. Andere, die hatten die Idee, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass es einfach ein schlichter Rechtschreibfehler war. Und zwar das Wort Kamilos, im Griechischen, man sieht das Rot leider jetzt nicht so gut, wie ich dachte. Das I, Kamilos, heißt übersetzt Seil und Kamelos mit diesem quasi N mit dem verlängerten Ding nach unten, das heißt Kamel. Und vielleicht hat irgendjemand beim Abschreiben halt irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder schon halb gepennt und hat irgendwie halt statt dem I einen Ä geschrieben. Und so ist aus dem Seil, das da eigentlich stand, ein Kamel geworden. Und damit wäre es wieder erklärt. Also das nur mal so zum Hintergrund. Wir haben das heute Morgen im Auto diskutiert und wir waren uns einig, das ist doch völlig wurscht, ob das jetzt das Kamel ist, ob das das Tor ist oder ob das ein Seil ist. Was Jesus damit klar sagt, ist, es ist schwer. Es ist sehr schwer, dass es für einen Reichen, der sich auf seine eigene Sicherheit verlässt, möglich ist, Gott ganz zu vertrauen. Deshalb möchte ich mich mit euch eigentlich jetzt am Schluss auch ganz bewusst auf noch drei Schlussfolgerungen aus dem Text konzentrieren. Und zwar möchte ich euch ganz bewusst Mut machen, dass du selber sagst, ich gehe mit meinem Gesprächspartner, so wie es Jesus gemacht hat, in Würde um. Ich knall ihm nicht die Wahrheit um die Ohren, sondern ich begebe mich auf seine Denkebene und begegne der Person, das ist dann das Zweite, ich sage mutig die Wahrheit, aber in Liebe. Und das finde ich ist immer eine Kunst, die Wahrheit zu sagen, aber trotzdem in der Liebe zu bleiben. Und ich denke, Jesus ist uns da ein ganz hervorragendes Beispiel. Er begegnet dem Mann in Liebe, aber er sagt ihm auch klar die Wahrheit und das darf mich dazu ermutigen, das ebenso zu tun. Und drittens, ich möchte Mut machen, dass du sagst, ich lebe meine göttliche Berufung. Ich lass mich nicht von meinem Wohlstand, von meiner Sicherheit, von meiner fetten Komfortzone, in der wir irgendwo alle hier in Westeuropa leben, Entschlossenheit nehmen, Jesus ganz und voller Vertrauen zu folgen. Nach dieser Lehreinheit fängt Petrus nochmal mit Jesus an zu diskutieren. Ja, und was ist mit meiner Berufung und ich habe doch und alles so. Das möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber die Worte, die Jesus zum Schluss noch sagt, die möchte ich auch heute jetzt an den Schluss stellen. Jesus sagt zu ihm, viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Also bilden wir uns nichts darauf ein, dass wir in Deutschland, in der Schweiz, hier in Nordeuropa ganz vorne mit dabei sind. Dass wir unser Leben im Griff haben. Dass wir unseren Wohlstand und unsere Komfortzone haben. Bilden wir nichts darauf ein, sondern ich mache euch Mut, uns Mut, dass wir Gott und Jesus ganz vertrauen und dass wir bereit sind, unsere Komfortzone auch zu verlassen und unser Halt wirklich Jesus allein ist. Ich möchte auch beten. Herr Jesus, du mutest uns oftmals große Schritte zu. Und ich danke dir dafür, dass du in Liebe zu uns kommst und dass du uns wichtige Schritte in Liebe und Klarheit zumutest.
Und ich bete darum, dass du uns hilfst, mutig und klar zu dir zu stehen und dir wirklich in unserem Alltag fest zu vertrauen. Ich bitte dich, stärke du unseren Glauben, stärke du unser Vertrauen auf dich und auf deine Möglichkeiten und auf deine liebevolle Führung, die uns sicherlich nirgends im Regen sitzen lassen wird. Ich danke dir dafür, dass du voller Liebe diesem Mann und auch uns begegnest und dass du auch in Liebe mit uns durch diese Woche gehen wirst. Amen.